Ja, hallo, herzlich willkommen zum Verkehrsrechts-Podcast Recht vor Links mit Philipp Leichthammer aus Frankfurt, Spezialist für Verkehrsrecht, Bußgeldsachen, Strafsachen und mir selbst, Partner von Philipp. Verkehrsstrafrecht machen wir ausschließlich. Man wird immer oft angesprochen, ja, Rettungsgasse, man muss eine Rettungsgasse bilden. Wann, das frage ich jetzt wirklich, wann muss ich eigentlich eine Rettungsgasse bilden, Philipp? Muss die immer sein oder nur wenn auch irgendwo eine Rettung ansteht?
Da schauen wir doch einfach mal.
Blick ins Gesetz, erspart geschwätzt.
Genau, einfach mal in die Vorschrift rein, wenn ich sie finde. Ich dachte, ich hätte sie irgendwo
notiert.
Ah, genau. Und zwar tatsächlich. Und zwar in der StVO, das heißt in der Straßenverkehrsordnung, steht in § 11 Absatz 2, ich lese das mal kurz vor, sobald Fahrzeuge auf Autobahnen sowie auf Außerortstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine Richtung mit Schrittgeschwindigkeit fahren oder sich die Fahrzeuge im Stillstand befinden, müssen diese Fahrzeuge für die Durchfahrt von Polizei und Hilfsfahrzeugen zwischen dem äußerst linken und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen für eine Richtung eine freie Gasse bilden. Ja, das ist eine Sache, die doch relativ häufig vorkommt.
Ach, das ist neu, glaube ich. Ne? Also früher war das, glaube ich, weil das ist ja das Entscheidende hier ist ja, dass es gar nicht, es muss gar kein Unfall passiert sein, es muss gar kein Rettungseinsatz irgendwo stattfinden, sondern immer dann, wie du gerade vorgelesen hast, wenn es eben zur Schrittgeschwindigkeit kommt.
Also es ist so, dass eben, genau, früher war es halt so, dass, ja, es war auch eine Behinderung, also es gab immer nur dann tatsächlich eine Sanktion, wenn man jetzt ein Rettungsfahrzeug behindert hat. Das ist aber nicht mehr erforderlich. Ja. Die Beurteilung, wann ich eine Rettungsgasse zu bilden habe, obliegt also nicht mehr dem Autofahrer, sondern ich muss das immer dann machen, wenn sich der Verkehr stockt, beziehungsweise wenn er halt eben steht und dann muss ich mich äußerst rechts einordnen, beziehungsweise wenn ich auf der linken Fahrbahn fahre, muss ich mich äußerst links einordnen, sodass da also genug Platz ist. Und da gibt es halt, ja, gibt es dann diverse Streitigkeiten. Ja. Ja,
fällt mir gleich ein, was heißt denn genug Platz? Also muss ein Polizeifahrzeug durch oder jetzt denke ich mal an so ein Bebergungsfahrzeug oder auch ein Feuerwehrfahrzeug, die sind ja schon recht breit.
Ja, reicht genau, das muss da durchkommen. Genau, das muss da durchkommen, ohne eben entsprechend behindert zu werden. Ja? Also ohne, dass die Gefahr einer Verzögerung besteht.
Und kriege ich schon ein Bußgeld, wenn ich es nicht mache oder wenn dann tatsächlich ein Rettungsfahrzeug dann nicht durchgekommen ist?
Genau, es reicht eben aus. Das ist jetzt die, in Anführungsstrichen, Neuerung. Ja, ist jetzt so ganz jung, ist es auch nicht mehr, aber eben, das ist die Änderung gewesen, dass es ausreicht, wenn halt diese Rettungsgasse nicht gebildet wird. Also es ist nicht erforderlich, dass jetzt im konkreten Fall ein Rettungsfahrzeug behindert wurde, sondern es reicht jetzt aus, der Verkehr stockt, Polizeibeamter muss noch nicht mal im Dienst sein oder beziehungsweise sollte schon im Dienst sein, aber fährt auf der Autobahn.
Muss aber nicht im Dienst sein, kann ja auch ein Zivilist sein.
Es kann auch, genau, es ist einfach ein Zeuge da oder wer auch immer, der filmt das und er sieht einfach jetzt vor mir, der macht keine Rettungsgasse. Dann reicht das schon aus.
Muss das filmen oder reicht es, wenn er sagt, gestern bin ich da und da lang gefahren, da kam ein Mercedes mit amtlichen Kennzeichen und der ist zu weit, der hat keine Rettungsgasse.
Also es reicht grundsätzlich aus, wenn ich das beobachte und diese Beobachtung irgendwie mitteile. Also der Beweis ist ja sozusagen der Zeuge. Es gibt einen Zeugen, der ist das Beweismittel und es ist nirgendwo in der Strafprozessordnung vorgesehen, dass hier ein Video irgendwie erforderlich ist oder was auch immer. Also ist halt immer die Frage der Beweiswürdigung letztendlich, ob die Bußgeldstelle oder das Gericht das dann sozusagen für ausreichend erachtet. Es muss sicherlich auch, wenn das jetzt ein Zivilist ist, also jemand, der eben nicht bei der Polizei arbeitet, da wird schon die Aussage hinterfragt werden. Ja, ist das jetzt vielleicht so ein notorischer Anzeigerstatter? Hat er vielleicht irgendeine persönliche Motivation? Hat er vielleicht was gegen Audi-Fahrer oder was auch immer? Ich will jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Fahrzeughersteller, aber manchmal sind die Leute ja auch ein bisschen komisch. Aber das wird die Justiz, die hat ja Erfahrung mit solchen Gestalten in der Regel, schon ausfiltern, ja, ob da was dran ist oder nicht. Aber die Polizei macht das inzwischen so, dass jeder hat ein Handy, dass die solche Sachen dann entsprechend mit dem Handy filmen, dokumentieren.
Aber doch nicht aus dem fahrenden Auto heraus, oder?
Und das machen die, genau. Das macht dann der Beifahrer in der Regel. So. Also. Und ich sag jetzt mal, ein klassischer Fall ist tatsächlich, dass die Polizei einfach durch die Rettungsgasse fährt, zu einem Unfall beispielsweise oder was auch immer. Und der Beifahrer, der nichts anderes zu tun hat, der hält einfach sein Handy raus und filmt dann alle Fahrzeuge, die sich eben nicht regelkonform verhalten. Und wenn er dann irgendwann mal Zeit hat auf der Wache, dann schreibt er die Anzeigen. Das heißt, dann werden entsprechende Anzeigen angefertigt. Über die Kennzeichen werden die Halter angeschrieben. Die kriegen dann einen Anhörungsbogen oder einen Zeugenfragenbogen und dann werden Verfahren eingeleitet. Und dann ist mal so die Frage, wer von denen angeschriebenen Autofahrern geht gut aus der Sache raus. Dann kann man sich jetzt mal überlegen. Da gibt's
erstmal,
halt,
wir müssen dem Hörer erklären, was der Unterschied zwischen Anhörung und Zeugenfragebogen?
Also eine Anhörung, da ist es so aus Sicht der Polizei oder aus Sicht der Bußgeldstelle schon fest, dass die Person, das ist ja in der Regel dann auch der Halter, gefahren ist. Das heißt, der Betroffene, so heißt der ist nicht Beschuldigter wie im Strafverfahren, sondern in Ordnungswidrigkeitenverfahren ist er Betroffener. Der wird angeschrieben und ihm wird auch schon der Vorwurf gemacht. Wenn jetzt beispielsweise eben nicht feststeht, wer gefahren ist, weil auf dem Video zu sehen ist, da ist ein Mann gefahren und es gibt eine Halterin, also eine Frau, dann wird die Halterin angeschrieben als Zeugin und wird gebeten mitzuteilen, wem das Fahrzeug zur Tatzeit überlassen war oder wer gefahren ist. So. Aber,
ist es komisch, aber in der Praxis stimme ich dir jetzt zu, nur theoretisch kann es ja auch sein, wenn du jetzt mit meinem Auto gefahren bist und dann so, weil ich gerade mal überlege, nee, das ist ja meistens, wenn es ein Foto gibt. Bei diesen Rettungsgassen, da gibt es ja kein Foto, ne? Also da ist ja dann so, wie du sagtest, dass das nur, man hat nur die Autos aufgenommen, aber hat überhaupt den Fahrer gar nicht oder die Fahrerin.
Ja, also den Fall, den ich hier eigentlich eben vorstellen wollte, bis du mich unterbrochen hattest, ist halt der, dass die Polizei da durchfährt und einfach filmt und dann werden die Anzeigen angefertigt und jetzt werden jetzt verschiedene Personen angeschrieben.
Dann müssen die doch alle einen Zeugenfragebogen bekommen, ne?
Ja, eigentlich schon, aber wenn man jetzt beispielsweise sagt, ja, in der Regel ist es tatsächlich so, aber es gibt auch, da gibt es auch keine Vorgaben. Also es gibt natürlich Vorgaben, aber die müssen ja jetzt nicht unbedingt eingehalten werden. Also wir sind ja jetzt nicht aus Amerika, wenn irgendwelche Verfahrensfehler dort gemacht werden, dass das ganze Verfahren zusammenbricht,
ja, leider
sondern
nicht.
Die Justiz geht relativ gnädig mit den Ermittlungsbehörden um. Das heißt also, was auch immer die machen, du bekommst jetzt als Betroffener oder als Zeuge entsprechend einen Fragebogen und dann gibt es halt die Personen, die sagen, ich mache jetzt erstmal gar nichts, weil ich mache meine Post-Inni auf, ja, die wissen gar nichts von der ganzen Sache und dann gibt es die Personen, die dann erklären, was da Sache ist. Die sagen dann, naja, also ich wollte ja eigentlich von der rechten auf die linke Fahrspur und dann ist der Verkehr leider zum Stocken oder zum Stehen gekommen und ich konnte leider nicht mehr durchfahren. Oder
fataler Fehler. Aber
oder machen sonst irgendwelche Angaben. Und jetzt ist die Frage, also selbst wenn man das jetzt nachvollziehen kann, was die einem mitteilen, wie geht die Sache oder diese Verfahren dann aus. Und da macht natürlich derjenige das Rennen, der eben keine Angaben macht. Das Verfahren wird eingestellt, die Verjährungsfrist sind 3 Monate, das Verfahren wird eingestellt und er muss kein Fahrverbot antreten. Während derjenige, der sich dann rechtfertigt, warum er das gemacht hat, warum ihm das passiert ist, oder der sagt, das stimmt so nicht, ich stand vielleicht einen halben Meter und alle standen nicht korrekt, der versucht sich zu seinen Erklärern zu rechtfertigen. Der muss davon ausgehen, dass er im Zweifel verurteilt wird oder dass er einen Bußgeldbescheid bekommt. Und da drohen, wie gesagt, oder ich habe es noch nicht gesagt, 200 Euro Geldbuße, 2 Punkte, die stehen 5 Jahre in Flensburg, also wunderbar.
Fahrverbot auch
mit und Fahrverbot von 1 Monat. Und wenn er schon Voreintragung hat, dann kann er auch ein längeres Fahrverbot bekommen oder halt auch noch eine höhere Geldbuße. So, jetzt aber, wenn man jetzt mal so anfängt, Anzeigerstatter, wie gesagt, ist die Polizei oder es ist vielleicht ein anderer Zeuge. Entweder die Leute werden angehalten oder die werden eben nicht angehalten.
Ja, wenn sie angehalten werden, dann steht die Fahrereigenschaft ja fest.
Richtig.
Dann kann man sich nicht mehr rausreden.
Dann ist aber die Frage, was ist das Beweismittel? Wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, die Polizei filmt meistens diese Verstöße inzwischen und dann kann man rumdiskutieren. Das Gute ist, wenn man halt ein Video hat, dann kann man auch überprüfen, wie eigentlich der Sachverhalt gewesen ist. Also wenn jetzt beispielsweise ein Stau geherrscht hat und es ist klar zu sehen, dass das Fahrzeug in der Mitte von den Fahrstreifen steht, also zwischen den Fahrstreifen, dann ist der Tatbestand auf jeden Fall erfüllt. Wenn allerdings zu sehen ist, dass die Fahrzeuge doch gefahren sind, vielleicht mit langsamer Geschwindigkeit, aber sie haben sich bewegt, dann musste man mal drüber nachdenken, ob denn überhaupt dieser Tatbestand erfüllt ist, weil man nach der Rechtsprechung, zumindest in Baden-Württemberg ist es so und das ist in den anderen Bundesländern wird das meines Erachtens auch so gehandhabt, muss eine Rettungsgasse immer nur dann gebildet werden, wenn eine Fahrgeschwindigkeit von weniger als 7 km/h geherrscht hat. Das heißt also, man sagt...
Ist das so Schrittgeschwindigkeit oder ist das
genau, das ist nämlich die Schrittgeschwindigkeit. Also nach der Rechtsprechung redet man von einer Geschwindigkeit unterhalb von 7 km/h von Schrittgeschwindigkeit. Mhm. Wenn ich allerdings 7 km/h oder mehr gefahren bin, durchgängig, dann muss ich auch keine Rettungsgasse bilden.
Ah,
Das heißt... Es gibt Sachverständigenbüros, die können anhand dieser Aufzeichnungen, die Polizei gemacht hat, die liegt ja dann auch in der Regel vor, die ist dann Teil der Akte, nachprüfen, wie schnell die Fahrzeuge gefahren sind. Und es kommt nicht selten vor, dass dann rauskommt, dass die Geschwindigkeit dann doch eine höhere gewesen ist, was dann dazu führt, dass die Verfahren eingestellt werden.
Ah, für die, die unseren Podcast zum ersten Mal hören und für die, die ihn schon öfter gehört haben, Wiederholung ist die Mutter der Weisheit, heißt es, glaube ich. Wenn ich das Schreiben bekomme und wurde vorher nicht angehalten oder wurde nicht auf frischer Tat ertappt, egal wie es jetzt heißt, ob es jetzt in den Bußgeldsachen heißt Anhörung oder Zeugenfragebogen, da gilt, keine Angaben zu machen, wie in jedem normalen Verfahren auch, weil die Justiz oder die Bußgeldstelle möglicherweise gar nicht weiß, wer war eigentlich Fahrer zur Tatzeit.
Ja, genau.
Das ist ja dann das Einfachste, ne? Also dann, ja. Genau.
Also meistens ist es tatsächlich so, dass überhaupt gar nicht feststeht, wer gefahren ist.
Okay, und das heißt, wenn ich jetzt anfange, mich zu rechtfertigen, dann mache ich mich zum Beweismittel gegen mich selbst, weil ich dann erstmal schreibe, ja, ich bin gefahren, aber es war alles ganz anders und das glaubt mir keiner oder zumindest vergebe ich dann einen Großteil meiner Verteidigungsmöglichkeit, indem ich das leichtfertig einräume.
Genau, also man sollte sich grundsätzlich, das gilt ja für alles im Strafrecht oder im Ordnungswidrigkeitenrecht, erst dann äußern gegenüber der Polizei oder gegenüber der Justiz, wenn man den Sachverhalt kennt. Und den Sachverhalt kennt man erst dann, wenn man die Akte hat. Nur dann.
Okay,
ohne Aktenkenntnis sollte man sich nicht zu äußern.
Aber als Zeuge, wenn ich einen Zeugenfragenbogen bekomme, dann kriege ich ja die Akte gar nicht, ne?
Das ist richtig, genau.
Weil der Zeuge kein Recht auf Akteneinsicht hat.
Aber meistens ist es ja so, wenn der Zeuge, das ist ja dann vielleicht auch der Fahrzeughalter, gegebenenfalls auch der Fahrer, entsprechende Angaben machen muss, dann besteht ja die Gefahr, dass er sich selber belastet oder es besteht die Gefahr, dass er einen Familienangehörigen belasten muss, weil der Sohn ist das Fahrzeug gefahren. Das muss ich auch nicht machen. Und ich muss auch nicht mitteilen, warum ich es nicht mache. Also ich muss jetzt nicht mitteilen der Polizei, ich mache keine Angaben, weil ich würde sonst meinen Sohn belasten oder ich muss berufe mich auf mein Zeugnisverweigerungsrecht. Ja, dann weiß ja sofort die Polizei, aha, er ist nicht gefahren, das muss dann jemand aus der Familie gewesen sein.
Mhm.
Und die Ermittlungen sind da ja relativ leicht zu führen. Ich kann ja nachschauen über Ermittlungen, über das Einwohnermeldeamt, bei der Meldeadresse oder sogar bei Nachbarn, wer denn da als Fahrzeugführer dann in Betracht kommt. Und die Behörden sind da relativ, ja, erfahren und auch erfolgreich in der Regel. Das heißt, dann ist es besser, ohne dass ich mich auf irgendein Auskunftsverweigerungsrecht berufe, einfach den Zeugenfragenbogen unbeantwortet zu lassen, liegen zu lassen und nicht zu machen. Und was auf jeden Fall immer gemacht werden sollte, es sollte ein erfahrener Rechtsanwalt angerufen werden, ein Strafverteidiger oder jemand, der Fachanwalt ist für Verkehrsrecht oder Strafrecht, der einem dann beantworten kann, wie er sich am besten gegenüber der Polizei verhält.
Okay, das sind also grundsätzliche Empfehlungen, ne?
Also absolut,
dass man das... So, aber wenn feststeht, wer gefahren ist bei diesen Fällen, also das heißt, das wird ja meistens nur dann der Fall sein, wenn, vielleicht gibt es ja auch Frontfotos, wie bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung, dass sie von der Brücke auf, das gibt es wahrscheinlich, ne? Dass man von der Brücke aus die Fahrzeuge filmt.
Das habe ich auch schon gehabt, aber das komischerweise, ja, hängt immer natürlich immer so ein bisschen davon ab, wo der Stau sich befindet. Manchmal ist es dann halt der rückwärtige Verkehr, manchmal der entgegenkommende. Also grundsätzlich muss man sagen, wenn halt gar nichts geht, also wenn feststeht, wer gefahren ist, dass die Geschwindigkeit auch langsamer war als 7 km/h, also dass im Prinzip der Tatbestand erfüllt ist, dann ist ja die Frage, was kann ich denn überhaupt tun?
Genau, eine Frage, das wollte ich gerade fragen, eine Frage, die ich hasse bei den Mandanten, ist ja, wie sind denn, was kann man tun, wie
was
sind
kann
die
Erfolgsaussichten? Und da, auch jetzt muss man wieder allgemein sprechen, also da ja eine Geldbuße droht und ein Fahrverbot und Punkte, kann ja die Motivation der Mandanten darin bestehen, zu sagen, naja, ich brauche aber keine 2 Punkte, weil ich will begleitendes Fahren machen. Meine Tochter, die macht in einem Jahr den Führerschein und jetzt sind diese 2 Punkte
da darf man nur einen
drin.
Punkt haben, maximal.
Richtig, da darf man nur einen Punkt haben. Dann ist natürlich das Ziel, wie kann ich das mit diesen Punkten irgendwie so managen, dass mir aus der ganzen Geschichte kein Nachteil erfährt? Das kann man hinbekommen, indem man sagt, ich mache ein Aufbauseminar zur Punktereduzierung, indem ich die Sache rauszögere, dass ich denn bei der Antragstellung eben keine Punkte habe, was auch immer. Was halt nicht geht, was viele denken, ich zahle mehr Geld und kriege keine Punkte. Das funktioniert nicht, die Bußgeldstelle hat auf die Punkte keinen Einfluss, das Gericht auch nicht. Die Punkte werden in Flensburg vom Kraftfahrtbundesamt festgesetzt, eingetragen und das passiert nur dann nicht, wenn entsprechend ein Freispruch erfolgt oder das Verfahren eingestellt wird. Oder wenn die Geldbuße reduziert wird, unterhalb von 60 €, gibt es auch keine Punkte. Allerdings bei diesem Verstoß, jetzt bleiben wir bei dem Thema, mit der Rettungsgasse gibt es ja 200 €, da wird es keinen Richter geben, der sagt, ich gehe jetzt von 200 auf 55 € runter.
Das wäre dann eine Geldbuße oder ein Verwarnungsgeld, was
genau,
eben nicht eingetragen
eben
wird.
Nicht eingetragen wird, wo es keinen Punkt gibt, korrekt.
Ja, genau.
Andere Motivation ist vielleicht das Fahrverbot. Ja, da kann man immer mit den Richtern eigentlich ganz gut verhandeln, weil das ist zwar auch ein Regelfall für ein Fahrverbot, allerdings ja, ist meine Erfahrung zumindest von den Richtern teilweise nicht ganz so streng gehandhabt. Das ist ja im Prinzip wie so eine Art Augenblicksversagen. Ich habe mich vielleicht einen kurzen Moment falsch verhalten, habe vor mich hingeschlafen, vielleicht telefoniert, naja, das sollte man nicht tun, aber habe einfach vielleicht mich nicht so ganz konzentriert. Alle anderen sind auch so gefahren. Ja, da hat ein Richter vielleicht Verständnis dafür. Und wenn man dann noch irgendwelche Punkte anführen kann, dass man den Führerschein benötigt, kommt das nicht selten vor, dass man da halt über eine Verdopplung der Geldbuße zumindest sich dieses Fahrverbot ersparen kann.
Ja, jetzt erinnere ich mich auch an deine Fälle aus der Praxis, da habe ich dir mal über die Schulter geschaut. Aber kommt es da auch auf eine Zeit an? Also sagen wir mal, ich will jetzt mal gucken, was ist denn da vorne los? Ich schere aus, ich habe die Rettungsgasse gebildet, ich schere aus, bin dann in der Mitte und dann sehe ich, ich sehe nichts, fahre wieder rüber. Ist das schon ein Verstoß? Oder
ja, also nach dem Gesetz ja. Nach dem Gesetz ist es sehr, sehr streng. Also ich muss im Prinzip sofort reagieren, war ich Stau oder halt entsprechend, wenn der Verkehr stockt, dann darf ich einfach nicht mehr diese Rettungsgasse blockieren. Ich muss halt ganz äußerst am äußersten Rand fahren. Und da gibt es jetzt nicht so eine Einschränkung oder eine Vorgabe, wie lange das gewesen sein muss. Weil just in dem Moment muss ja ein Rettungswagen, der vielleicht auch nicht da ist, aber wenn er da sein würde, müsste er vorbeikommen, was er nicht tun könnte, wenn du da halt die Rettungsgasse versperrst. Also du musst sofort, sobald du das siehst, der Verkehr verzögert sich, musst du das machen.
Ja. Okay, aber wenn ich dann angehalten worden wäre, jetzt ziehe ich mal den Hut des Mandanten auch sozusagen oder des Betroffenen. Ja, was wollen Sie denn dann machen, Herr Anwalt? Also die Polizei hat mich angehalten, es steht fest, dass ich gefahren bin. Und da reicht ja, wie wir gerade gehört haben, auch nur ein paar Sekunden. Was kann man machen? Wie kann ich das Verfahren zur Einstellung bringen?
Da kann man selber leider, wie bei so vielen Sachen in diesem Bereich, nichts alleine machen, sondern ich muss dann entsprechend mir einen Anwalt nehmen, den beauftragen, der kann dann die Akte anfordern. Wenn es da entsprechend ein Beweisvideo gibt, was wie gesagt oftmals der Fall ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen, aus dem Bauchgefühl heraus vielleicht zu entscheiden, ob man hier vielleicht einen Sachverständigen Gutachten
wegen der Geschwindigkeit,
ne? Wegen der Geschwindigkeit, die Rechtsschutzversicherung, wenn man eine solche hat, übernehmen ja nicht nur die Anwaltskosten und die Verfahrenskosten, sondern auch die Sachverständigenkosten, wenn man sich da entsprechend
frühzeitig bei denen meldet. Achso, das sollten wir vielleicht bei der Gelegenheit auch sagen. Verkehrsrechtsschutzversicherung ist eine super lohnende Sache in diesen Dingen. Also kostet eine außergerichtliche Tätigkeit?
Ich sag mal im Schnitt 500 Euro, wenn ich das jetzt mal so ohne Mehrwertsteuer.
Und wenn man Verhandlungen noch dazu hat?
Ja, das kann leicht 1.000 Euro kosten. Und das kann auch, wenn ich ein Sachverständigengutachten noch einhole, kann das bis zu 3.000 Euro oder teilweise mehr kosten.
Und was kostet eine Rechtsschutzversicherung?
Also meine kostet, ich glaube, unterhalb von, 80 Euro bei der Allianz ohne Selbstbeteiligung. Je nachdem, was man für eine Rechtsschutzversicherung hat und ob man schon Punkte hat und man schon mal rausgeflogen ist aus einer Rechtsschutzversicherung, teilweise auch mehr. Aber es ist immer noch weit unter dem, was die Verteidigung in allen Ordnungswidrigkeitenverfahren kostet. Ja. Also das kann ich auch nur, oder können wir nur jedem empfehlen. Und gerade, wie gesagt, bei so einem Thema, das ist ja auch ein bisschen exotisch mit dieser Rettungsgasse. Wenn ich IT-Profi bin, dann kann ich das vielleicht auch selber anhand der Anzahl der Bilder pro Sekunde rausfiltern, wie dann die Geschwindigkeit ist. Aber ich sag mal, so ein Sachverständiger, der sich auf sowas spezialisiert, der hat da einfach mehr Möglichkeiten technisch und der ist vom Gericht auch anerkannt. Das heißt, ich habe da ein Sachverständigengutachten, was dann auch jeder akzeptiert, anders als wenn es mein Bruder macht. Und da komme ich aus so einer Sache doch relativ galant raus, weil, wie gesagt, wenn die Schrittgeschwindigkeit eben nicht gegeben war, dann wird das Verfahren eingestellt. So, das ist das, was man jedem raten muss. Also keine Angaben machen. Akte anfordern über den Anwalt. Bei der Polizei alles, was da ist, auch entsprechend sich anschauen. An Beweismitteln, Rechtsschutzversicherung ist hilfreich. Und wenn halt gar nichts geht, mit dem Gericht über das Thema mit dem Fahrverbot verhandeln, weil die Richter da in der Regel ein offenes Ohr haben, auch für die Nöte der Autofahrer, was das betrifft.
Und bei der Gelegenheit, was ich denke, was auch mal sehr wichtig ist, ist, es gibt eine Vorschrift im Ordnungswidrigkeitengesetz, § 47 Ordnungswidrigkeitengesetz. Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten liegt im Ermessen der Behörde und der Gerichte.
Der sogenannte Opportunitätsgrundsatz.
Genau, das ist ja etwas, was es der Behörde und auch den Gerichten ermöglicht, Dinge, die jetzt nicht so verfolgungswürdig erscheinen, zur Einstellung zu bringen. Und das ist ja eine Sache, die man immer ziehen soll oder immer probieren soll.
Ja, funktioniert aber bei manchen Sachen ganz gut. Beispielsweise Unfällen ist das immer so ein Thema, weil dann in der Regel derjenige, der was falsch gemacht hat, auch selber in Mitleidenschaft gezogen wurde, weil sein Auto kaputt ist oder was auch immer. Oder diesen Effekt seines oder die Folgen seines rechtswidrigen Handelns sozusagen am eigenen Leib erleben musste, wenn er sich auch verletzt hat oder wie gesagt ein Schaden eingetreten ist. Da wird dann oftmals gesagt, das stellen wir dann ein. Aber ich sag jetzt mal, bei Rettungsgasse wird das mit Sicherheit nicht einfach so eingestellt werden. Oder auch Geschwindigkeitsüberschreitung, Abstandsunterschreitung. Also das Tägliche, was da passiert, das wird einfach durchgezogen.
Ja. Und bei der Gelegenheit, wenn wir darüber sprechen, wenn jetzt tatsächlich was passiert ist, also wir haben ja jetzt, ich nehme mit, oder wir sollten alle mitnehmen, Rettungsgasse ist immer zu bilden, auch wenn es keinen Unfall oder irgendwas gab. Aber
angenommen, sollte man machen, ja.
Auch wenn hat jetzt einen gegeben und jetzt sage ich, da ist ja einiges passiert, das will ich mal für die Nachwelt
genau.
Videografieren oder fotografieren.
Für Insta, für meine Story.
Ja, für meine
Story. Fahr ich vorbei, hol mein Handy raus, fahr vorbei.
Und sehe da die Leute, wie sie mit offenem Bein oder sonstigen Dingen liegen. Das ist ja eine Straftat. Ne?
Ja, richtig, genau. Also ich selber habe noch keinen, fällt mir nicht ein, kann sein, aber mir fällt es nicht ein, dass ich da mal ein Mandat gehabt hätte dazu. Aber es ist irgendwie ein Thema seit ein paar Jahren. Irgendwann hat es den Gesetzgeber dazu bewogen, ich glaube vor 7 Jahren schon, das Gesetz entsprechend mal anzupassen.
Eigenen Straftat schon, ne?
Richtig, also das fällt auf jeden Fall unter 201a StGB dazu oder darin enthalten ist eine Androhung einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren. Geldstrafe, wäre eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt. Also das gibt ja auch immer dieses Recht am eigenen Bild. Das bezieht sich ja auf andere Sachverhalte auch. Wichtig ist halt, dass wenn man sowas macht und dadurch die Hilflosigkeit der Person, der aufgenommenen Person zur Schau stellt, dann ist das halt eine Straftat, die doch dann auch entsprechend verfolgt wird.
Und wie wird das, oder wie kommt man dahinter?
Wie man dahinter kommt? Naja, es gibt irgendjemanden Trottel, der das dann halt entsprechend postet. Dann gibt es jemanden, der
Achso, bei Instagram oder Facebook
oder so. Der das einfach öffentlich, genau, der das öffentlich macht. Das muss ja irgendwo auch der Justiz oder der Polizei bekannt werden. Wenn das der Fall ist, dann stellt das eine Straftat dar. Das führt dann dazu, dass dann in solchen Dingen halt die Polizei sich einen Durchsuchungsbeschluss holt. Das ist auch nicht unverhältnismäßig, ja. Und dann rennen die halt in die Wohnung oder ins Haus und beschlagnahmen dann entsprechend die Handys oder den Computer. Und selbst wenn man das jetzt, wenn man den Aufgenommenen unkenntlich machen würde oder gemacht hat, dann ist das trotzdem eine Straftat, weil ich selber habe das Opfer gesehen oder habe das ja sozusagen als in der ursprünglichen Fassung noch auf meinem Computer irgendwie.
Ach so, jetzt fällt mir übrigens auch ein, und das habe ich schon öfter dann in den Medien gesehen, dass die Polizei manchmal auch tatsächlich direkt an der Unfallstelle Beamten abstellt, die dann diejenigen sofort zur Rede stellen und eine Strafanzeige draus machen, die da vor Ort schon
Die filmen die auch, genau, ja. Das stimmt doch, ja. Das ist doch,
wir haben gut, also das, schon das verbietet sich ja eigentlich von selbst, dass man sowas nicht macht, aber es
Idioten
scheint.
Gibt's halt überall,
Idioten gibt es überall und es scheint ja auch Bedarf gegeben zu haben. Der Gesetzgeber hat reagiert und die Polizei verfolgt das gelegentlich auch. Gut, also Rettungsgasse ist.
Ist dann haben wir das. Achso, das Fahren durch die Rettungsgasse.
Ja, genau.
Das war auch so, als es diese Rettungsgasse, diese Verschärfung noch nicht gegeben hat, da hatten wir so einen Mandanten, der hat uns immer angerufen. Und hat dann immer gefragt, also ich stehe jetzt gerade im Stau, darf ich das und das? Und dann waren immer dieselbe Frage, ich fahre jetzt durch die Rettungsgasse, die Polizei ist hinter mir, die haben mich gleich eingeholt, was ist das Problem? Da konnte ich damals, aber das ist schon 10 Jahre her, immer sagen, das ist ein Verwarnungsgeld, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Das war damals auch immer so, der ist immer damit durchgekommen. Jetzt ist es halt eben nicht mehr der Fall, also das ist im Prinzip auch unter diese Sache mit der Rettungsgasse zu subsumieren. Das heißt, ja, es ist halt einfach nicht erlaubt. Und dann gibt es dann auch so Schlaumeier, die sagen, ja, das ist ja kein Verstoß gegen die Rettungsgasse, weil ich habe ja nur die Fahrzeuge rechts überholt. Das ist
natürlich, es ist ja meistens so, dass man dann sozusagen in der Mitte der von zwei Fahrspuren fährt, ne?
Genau, also dann blockiere ich, aber dann bilde ich ja keine Rettungsgasse. Also wenn ich durch die Rettungsgasse fahre, dann bilde ich keine Rettungsgasse, weil Rettungsgasse zu bilden habe, muss ich ganz links oder ganz rechts fahren. Und das machen die ja nicht. Die fahren da durch. Und dann sagen die, ja, aber das ist ja, es gibt ja noch eine andere Vorschrift, eine allgemeine Vorschrift, nämlich das Rechtsfahrgebot. Und dann sagen die, dann habe ich halt gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen. Das ist ja weniger, da habe ich keine 2 Punkte, da habe ich kein Fahrverbot. Dann ist das natürlich erfüllt. Aber das stimmt nicht, weil diese Sache mit der Rettungsgasse, die Vorschrift aus 11 Absatz 2 StVO ist halt die speziellere Vorschrift. Und entsprechend trägt man mit dieser Verteidigung nicht durch. Also ja, das ist nochmal der Punkt, den man vielleicht noch da erwähnen sollte.
Sonst noch irgendwas zur Rettungsgasse?
Dazu fällt mir nichts mehr ein. Nee, vielleicht noch mit dem Aussteigen. Was mache ich denn, wenn ich im Stau stehe und aussteige? Da kann ich auch nur kurz das
Pipi
vielleicht
nochmal
erwähnen. Genau, Pipi machen ist im Prinzip auch nicht erlaubt. Also in 18 Absatz 9 StVO ist geregelt, dass zu Fuß gehende die Autobahn nicht betreten dürfen, außer bei der Unfallsicherung. Das heißt, wenn ich da mit einem Polizisten irgendwie Ärger habe und der nimmt 10 Euro von mir, deswegen habe ich da wenig Chance rauszukommen.
Ja, aber das sieht man doch so, gerade wenn man so Berichte über Urlaubsstaus, mehrere 100 Kilometer, da laufen die Leute doch alle auf der Autobahn.
Richtig, die stehen doch auf dem Standstreifen. Das ist aber auch nicht erlaubt. Also das wird nur in der Regel nicht geahndet. Also da hat die Polizei meistens was Besseres zu tun.
Ach so, aber da hängt das damit zusammen, auch dass, wenn der Tank leer ist, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt.
Das ist tatsächlich auch.
Und dann fahre ich rechts auf die Standspur, weil der Tank leer ist. Und dann, das ist, glaube ich, da gibt es auch Verwarnungsgeld.
Ich glaube, da gibt es sogar einen Punkt.
Ah, ja.
Das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, aber so einen Fall hatte ich auch mal. Von einem Mandanten in Berlin, da gab es die Diskussion, der ist dann irgendwie, hat das Auto abgestellt, ist zur nächsten Tankstelle gefahren, ist wieder zurückgekommen, der hat dann einen Bußgeldbescheid bekommen. Wie gesagt, gab auch einen Punkt. Und der Richter hat auch gesagt, das geht nicht. Also man muss irgendwie, das Fahrzeug muss immer in so einem Zustand
sich betriebsbereit
sein und dass du halt fahren da kannst und dass das Fahrzeug eben nicht liegen bleibt. Fällt mir jetzt die Vorschrift gerade nicht ein oder der Bußgeldtatbestand, aber das gibt sogar einen Punkt.
Okay.
Genau.
Jetzt dürften wir aber alles haben, oder? Gibt es noch irgendwas? Rettungsgasse?
Ja. Rettungsgasse, Auffahrunfälle, vielleicht auf Stau ist natürlich immer ein Problem, aber das wird jetzt vielleicht zu.
Dann hoffen wir, dass wir alle das Thema vollumfänglich bearbeitet haben und danken für eure Aufmerksamkeit.
Dankeschön. Immer.